Ich begrüße Sie zur Juni-Ausgabe der Talk Noir. Im Sommer 2013 treffen sich vier ehemalige Klassenkameraden in UConn. Alle werden von Geheimnissen in Steve Markleys Roman Ohio heimgesucht. Da ist Bill Ashcraft, ein drogenabhängiger Aktivist. Da ist Stacey Moore, eine Doktorandin, die sich widerwillig der Mutter ihres ehemaligen Geliebten stellt. Dan Eaton, ein schüchterner Veteran mit 3 Einsätzen im Irak, der zu einem Abendessen mit seiner Highschool-Liebe anreist, die er zu vergessen versucht hat. Und Tina Ross, deren Rendezvous für Verstörung sorgt. Und da sind die Toten, die heimkehren. Im Sarg befand sich kein Leichnam. Stattdessen war nur eine große amerikanische Flagge über die ganze Länge des Star Legacy Metallsargs in Platin Rosé, geliehen vom ortsansässigen Walmart, drapiert. Der Sarg rollte auf einem Flachbettauflieger die High Street hinunter, gezogen von einem Dodge Ram 2500 in der Farbe einer überreifen Kirsche. Im Oktober war ein Schub früher Winterkälte ausgebrochen und ein harter, unberechenbarer Wind fegte mit der Unvorhersehbarkeit eines kindlichen Wutanfalls durch New Canaan. In einem Moment war es eine sanfte, erträgliche Brise und im nächsten das eisige Kreichen einer Todesfee, das durch die High Street fetzte, die dort Versammelten frösten ließ, Blätter und herumliegenden Müll auseinandertrieb, belangloses Geschwätz erstickte und die Stimmen mit sich in den Himmel trug. Bevor der Pickup und seine Fracht die Feuerwache verließ, dem Sammelpunkt sämtlicher New Canaan-Paraden von Thanksgiving bis zum 4. Juli, hatte niemand sich die Mühe gemacht, die Fahne zu befestigen. Und als der leere Sarg die Innenstadt erreichte, nahm ein Windstoß sie schließlich mit. Die Stars und Stripes flatterten, wogten und blähten sich in der wütenden Böe auf wie ein Fallschirm, während der Zuschauermenge etliche sorgenvolle Keucher entfuhren. Man konnte nichts tun. Jedes Mal, wenn sie wieder zu Boden segelte, wurde sie von einem erneuten Windstoß gepackt, weggerissen und hochgetrieben. Die Fahne schaffte es bis zum Stadtplatz, wo sie schließlich an den knorrigen Ästen einer Eiche zitternd hängen blieb. Die Parade für Corporal Richard Jarrett Brinklane war ursprünglich für Memorial Day geplant gewesen. Gefallen im Irak Ende April, ergab der Zeitpunkt Sinn, doch dann verzögerte eine Untersuchung der Todesumstände die Rückführung des Leichnams. Nachdem das geklärt war, legte die Heimatstadt die zur Schaustellung ihres Stolzes auf denselben Tag im Juli wie die Beerdigung. Leider wurde dieser Nachmittag von einem mächtigen Sommergewitter überrollt. Wegen einer Sturzflut des Catawba River und Tornadowarnungen blieben die Einwohner von New Canaan in ihren Häusern. An diesem Punkt war es Ricks Familie inzwischen egal, ob es eine Parade geben würde oder nicht. Doch der Bürgermeister, der sich von seinen Wählern nicht vorwerfen lassen wollte, den dritten Sohn nicht zu ehren, den New Canaan in den derzeitigen Konflikten verloren hatte, bestand darauf, im Oktober eine Parade abzuhalten. Übersetzt von Katrin Bielfeld treffen wir auf eine Generation, die mit Krieg, Rezession, politischem Stillstand, Rassismus und der schwelenden Angst vor Umweltkatastrophen aufgewachsen ist, wo sich die Industrie im Niedergang befindet. Zwangsvollstreckungen und Opiate das Land überziehen und Bill Ashcraft sein Geld als Drogenkurier verdient. Was wir hier haben, ist ein Pickup, der durch eine heiße Julinacht fährt, ein kleines Päckchen an der Unterseite des Radkastens festgezucht. Das alles nach einer 4-10-stündigen Fahrt von New Orleans bis Ohio. Der Fahrer bis zum Anschlag von LSD angekurbelt. Das alles, nachdem Bill Ashcraft in seine Heimatstadt eingetroffen und 2 Relikten des imperialen, kriegsverletzenden Herzens seiner Stadt begegnet war. Nachdem er den dekorierten Helden Dan Eaton getroffen hatte, der ziellos und hohläugig in der Dämmerung umherwanderte. Nachdem er Rick Brinklands kühles, glasglattes Grab besucht hatte, sein erstes Mal, seit Brinklands zerschmetterte Leiche heimgekehrt war. Nach der Kneipenschlägerei, die plötzlich durch Eatons einfallsreichen Einsatz eines Glasauges beendet worden war. Dann noch ein paar weitere Schulhofgeister eingeworfen, mit denen er sich in der Bar schlapp gelacht hatte. Jonah Hansen, Spross einer Wohnungsbaudynastie, und die ehemalige Rust Belt-Polikone Todd Beaufort. Und was für ein Netz aus wirklich irritierenden Erinnerungen diese alternden Jungs gemeinsam mit ihm ergaben. Aber lassen wir das mal beiseite. Dan Eaton wird das alles irgendwann mal erzählen. Für den Moment muss man nur verstehen, dass Stoff geschluckt wurde. Aber was Bill angeht, war die mystische, ineinander verflochtene Energie dieser Nacht nicht gerade entschleunigend. Von dem Moment an, als er die Tablette auf seine Zunge legte und in der sumpfigen Hitze des Bayous auf den Highway einbog, verstand er, dass er diesmal durch ein paar Flussbiegungen meandern würde. Doch selbst für seine Maßstäbe fühlte sich der Weg verschlungen an, unvorhersehbar und weit entfernt von dem, was man erwarten würde, wenn man in seine zerfaserte und heimgesuchte Stadt zurückkehrte, um ein zwielichtiges Päckchen an eine Gestalt aus der eigenen tiefen, nasskalten, dunklen, verdammten Vergangenheit auszuliefern, was so viel heißt wie, liebe Gegend, ich bin hier selbst ein Fremder. The Ofra Magazine sieht in Ohio von Stephen Markley einen Nachkommen des Dickens'schen Gesellschaftsromans im Stile von Jonathan Franzen. Epische Fiktion, die zeitgenössische Kulturkonflikte offenlegt und uns zeigt, wer wir sind und wie wir hierher gekommen sind.